Preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
Wir wollen zusammen, wer eine Bibel hat, Psalm 100 aufschlagen und diesen Psalm gemeinsam lesen. Psalm 100. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ein Psalm zum Dankopfer. Immer wenn ich diesen Psalm lese, dann fällt mir spontan immer der 15. Vers in Hebräer 13 ein. Kapitel 13, Vers 15, dort heißt es, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Opfer des Lobes, ein Psalm zum Dankopfer. Oder im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, wo es heißt, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlangefällig sind durch Jesus Christus. Geistliche Opfer darbringen. Ein Psalm zum Dankopfer. Dieser Psalm erinnert uns an, wie jemand gesagt hat, wohl die edelste Aufgabe, die wir Kinder Gottes für unseren Gott tun dürfen, nämlich ihn anzubeten, ihn zu preisen. Spurgeon schreibt über diesen Psalm, das ist der einzige Psalm, der diese Inschrift, ein Psalm zum Dankopfer, trägt. Er glüht ganz von der dankerfüllten Anbetung und ist aus diesem Grunde bei dem Volke Gottes stets ganz besonders beliebt gewesen. Wir besingen in diesem Liede voller Freude die Schöpfermacht und die Gnade des Herrn, wie wir in den vorhergehenden Psalmen mit Zittern seine Heiligkeit angebetet haben. Das schreibt Spurgeon in seinem Buch Die Schatzkammer Davids. Und das stimmt. Im Psalm 99 und 97 werden wir mit der Heiligkeit Gottes als König konfrontiert. Dieser Psalm 100 ist ja im vierten Psalmbuch, das von Psalm 90 bis Psalm 106 geht. Und dieser Psalm wurde sicher, wie der Titel schon sagt, gesungen, wenn sich das Volk Gottes damals zum Dankopfer versammelte. Wahrscheinlich gehört dieser Psalm 100 zu einer Reihe von Psalmen, die mit Psalm 95, andere meinen Psalm 93, beginnt und eben mit Psalm 100 seinen Abschluss findet. Und das scheint wirklich so zu sein, wenn wir zum Beispiel den ersten Vers aus Psalm 95 anschauen, dann tönt das so ähnlich wie der erste Vers, den wir gerade in Psalm 100 gelesen haben. Komm, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Psalm 100, Vers 1. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Und dass diese Psalmen irgendwie zusammengehören, sieht man dann auch, dass Psalm 96 und Psalm 98 genau gleich anfangen, singt dem Herrn ein neues Lied. Und Psalm 97 und Psalm 99, sorry, Psalm ja, 97 und 99 auch genau gleich anfangen. Verse 1, der Herr regiert als König. Und so scheint es, dass dieser Psalm 100, diese kleine Serie von Dankespsalmen, wo gerade das Thema der Anbetung so vordergründig ist, abschließt. Wie Spurgeon festgestellt hat oder mit anderen festgestellt hat, ist das der einzige Psalm, der diesen Titel trägt. Ein Psalm zum Dankopfer. Das heißt natürlich nicht, dass er der einzige Psalm ist, in dem wir oder wo wir zur Anbetung, zur Danksagung aufgerufen werden. Aber nur er wird so eingeleitet, ein Psalm zum Dankopfer. Und er ist ein sehr kurzer Psalm, er hat nur 5 Verse. Und obwohl er nur 5 Verse hat, ist das doch ein gewaltiger Psalm. In der typisch knappen, gerafften Sprache im Hebräischen braucht dieser Psalm gerade mal 40 Wörter. Wir brauchen in unseren Übersetzungen bis zu 75 Wörter, um das Gleiche auszudrücken, was die Hebräer mit 40 Wörtern ausdrücken können. In diesen knappen Wörtern finden wir sowas wie die Quintessenz der Anbetung und Danksagung. Und trotz seiner Kürze enthält dieser Psalm eine Reihe von Besonderheiten, die wir oftmals bei den Psalmen feststellen. Eine dieser Besonderheiten, bevor wir dann in den Text einsteigen, ist, dass dieser Psalm 7 Zeitwörter in der Befehlsform enthält. Wir lesen das ab Vers 1, da kommt das Jauchzen, das Dienen, das Kommen, dann in Vers 3 das Erkennen, in Vers 4 das Eingehen, das Danken und das Preisen. Und alle diese Zeitwörter sind in der Befehlsform geschrieben. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich eine gewisse Freude an grammatikalischen Dingen habe. Aber das ist besonders. Wer hätte das gedacht, dass wenn es um Anbetung geht, um Danksagung geht, dass Gott in einem 7-fachen Imperativ, wenn man das so sagen darf, uns genau dazu auffordert. Wer dann diese 7 Begriffe etwas genauer anschaut, merkt, dass in der Mitte dieser 7 Begriffe, der 4. Begriff, das Wort erkenne steht. Erkenne, Vers 3, erkenne, dass der Herr Gott ist. In der Mitte all dem, was Anbetung vielleicht ausmacht, können wir sagen, steht im Zentrum, in der Mitte, das Erkennen des Herrn. Dass er letztlich auch die Grundlage und überhaupt die Befähigung ist, dass wir Anbeter sein können. Aber auch die einzelnen Wortpaare, die wir in diesen 7 Begriffen finden, scheinen irgendwie zusammenhängen. Das erste und das letzte hängen zusammen. Da geht es um Jauchzen und Preisen. Das erste Wort in Vers 1 ist Jauchzet dem Herrn. Das letzte, die letzte Aufforderung, die wir finden in Vers 4 ist Preist seinen Namen. Jauchzen, etwas sehr Extrovertiertes. Der Begriff, der hier für Preisen verwendet wird, ist eher etwas Innerliches, wie ein Niederknien. Und so bringen diese beiden Begriffe, man könnte sagen, 2 Extreme zusammen. In dem Erkennen des Herrn können wir Gott mit Jauchzen und mit Demut anbeten. Und so könnten wir jetzt Begriffpaar für Begriffpaar durchgehen und würden sehen, wie schön dieser Psalm von Gott in der Inspiration gestaltet worden ist, um unser Herz zu erreichen mit dieser Aufforderung, ihn anzubeten. Eine zweite Sache ist, eigentlich ist dieser Psalm, besteht aus 4 Strophen. Und diese Strophen haben eine interessante Eigenheit. Ihr seht es auf dem Blatt, das ich euch verteilt habe. Die erste Strophe, Vers 1 und 2, ist ein Aufruf zur Anbetung. Die zweite Strophe, oder Vers 3, man könnte sagen, nun wird hier begründet, warum wir überhaupt anbeten können. Es gibt eine theologische Begründung als Basis für unsere Anbetung. Vers 4 finden wir wieder eine Aufforderung, den Herrn anzubeten. Und Vers 5, wir finden wieder eine, könnte man sagen, theologische Begründung zur Anbetung, warum wir nun anbeten sollen. Und in jedem dieser 4 Strophen, könnte man sagen, finden wir immer 3 Aspekte genannt. In der ersten Strophe, Vers 1 und 2, jauchzen, dienen, kommen. In der zweiten Strophe, Vers 3, erkennen, das Erkennen, wer Gott ist, das Erkennen, dass wir sein Werk sind, und das dritte, das Erkennen, dass wir Schafe seiner Weide sind. In der dritten Strophe wieder 3 Aufforderungen, das Eingehen, das Danken und das Preisen. Und in der vierten Strophe, Vers 5, wieder die Begründung oder die Basis für unsere Anbetung, die Güte, die Gnade und die Treue des Herrn. Wir haben also in diesem Psalm einerseits nicht nur den Aufruf, die, man könnte sagen, dringende Aufforderung, den Herrn anzubeten im Sinne eines Befehles, im Sinne einer Order, sondern wir haben auch schön abwechselnd, alternierend immer die Begründung, warum und wie wir das tun sollen. Und dass sich Anbetung für die geziemt, die etwas von dem Herrn erkannt haben, die etwas von dieser Gnade, Güte und Treue gesehen haben. In diesem Sinne ist der Psalm eine Ausbildung oder eine Erziehung zu genau dem, wozu wir berufen sind, nämlich die edelste Aufgabe wahrzunehmen, unseren Herrn zu preisen. Etwas zu werden, wie es im Epheserbrief heißt, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann als drittes ist dieser Psalm äußerst theozentrisch. Und bitte stört euch nicht an auch Zählungen. Im hebräischen Text, der hebräische Text zählt ja 38 oder 40 Worte, je nach Version. Wir brauchen 75 Worte. Aber in diesen 40 hebräischen Begriffen oder Wörtern wird der Herr 16 Mal erwähnt. 16 Mal erwähnt. Viermal mit Herr, Yahweh. Einmal mit seinem Namen, Vers 2. Und dann 11 Mal mit Fürwörtern, er, sein und so weiter. Vers 2, 3, 4 und 5. Seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Seine Gnade. Und das ist ein interessantes Verhältnis, finde ich. 16 zu 40. 16 Mal finden wir Gott in diesem Psalm direkt oder indirekt erwähnt. Und das zeigt uns eine, glaube ich, ganz wichtige Seite der Anbetung, nämlich, dass es in der Anbetung weniger um uns geht, sondern eindeutig um ihn geht. Und das vermisst man hier und da, wenn man so diese sogenannte, wie das modern heißt, Worship-Szene anschaut, dieser Aspekt, dass Anbetung Basis und Grundlage nur in der Einsicht und Erkenntnis Gottes begründet liegt, dass es um ihn geht. Nun, diese Besonderheiten sind sicher kein Zufall und helfen uns, diesen Psalm besser zu verstehen, besser uns auch zu merken und diese Wahrheiten, diese Aufforderungen, diese Befehle mitzunehmen in unseren Alltag und uns auch an solchen Dingen zu freuen. Nun, die erste Strophe, Vers 1 und 2. Wir finden hier eine dreifache Aufforderung, die uns der Psalmist hier gibt. Und das mit einer sehr kräftigen Sprache. Es heißt, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Jauchzt dem Herrn alle Erde. Dieses Jauchzen, das ist ein Ausbruch von Begeisterung, von Enthusiasmus. Eigentlich könnte man das auch übersetzen mit freudiger Lärm. Schmettert ihm zu, alles Erdreich. Übersetzen Buber und Rosenzweig. Schmettert ihm zu, alles Erdreich. Das zweite, dient dem Herrn. Dienen ist vielleicht die unmittelbarste und direkteste Form, anders gesagt, die unmittelbarste und direkteste Form des Dienstes ist Anbetung. Dort haben wir direkt mit unserem Herrn zu tun. Und dazu werden wir hier aufgefordert und das auch mit einem ganz bestimmten Charakteristikum, wie es heißt, so für mich herausfordernd, mit Freude. Und das fordert mich in der Realität meines kleinen Lebens immer wieder heraus. Einmal dieses Jauchzen, diese Freude und dann das dritte, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Und diese Sprache oder diese Worte, die hier verwendet werden, die tönen so, wie als würde ein König einziehen und nun werden wir aufgerufen, diesem König zuzujauchzen. Und das scheint auch wirklich das Bild zu sein, das der Psalmist hier verwendet, um uns hier mal etwas aus unserer Stille und Ruhe aufzuwecken, könnte man sagen, und ihm, dem allein Anbetung gebührt, so zu begegnen. Und deshalb merken wir hier, wenn wir uns fragen, was wir hier aus diesen ersten drei Dingen lernen können, es geht vielleicht weniger darum, dass wir zu Gott kommen und anbeten, sondern es geht hier in diesen drei Versen, diesen drei Aspekten vielmehr darum, wie wir zu Gott kommen und anbeten. Es geht um Jauchzen, Es geht um Freude, es geht um Jubel. Und wir sind uns sicher einig, dass das heute geistlich anzuwenden ist, aber trotzdem. Und gibt es nicht allen Grund, für die, die an Christus glauben, ihrem Herrn zu loben? Vielleicht bist du jemand, der nicht an Christus glaubt und denkst dir, was reden die von Anbetung, von Danksagung? Was muss hier passiert oder erlebt worden sein, dass Christen so zu dieser Danksagung, zu dieser Anbetung aufgefordert werden? Wir werden einiges noch in diesem Psalm sehen. Uns müssen wir fragen, ist es normal, dass die, die die Gnade Gottes, die Güte Gottes jeden Tag erfahren, oftmals in ihrer Erwiderung, in ihrer Antwort zu ihrem Gott in Form von Danksagung und Anbetung so träge, so wortkarg, so fantasielos, so oft mechanisch sind? Dabei denke ich nicht nur an einen Sonntagvormittag oder andere Zeiten, wo sich die Gemeinde trifft, um den Herrn zu preisen. Und es geht hier in dieser ersten Versstrophe nicht um eine, provokant gesagt, billige Halleluja-Freude, nicht um ein sich hochschaukeln von religiösen Gefühlen, nicht irgendwie etwas, das man produzieren könnte, indem man die richtige Musik und die richtige Technik und die richtige Atmosphäre einsetzt, vielleicht noch eine Nebelmaschine und so weiter, sondern es geht hier um diesen freudigen Dienst durch Anbetung, um echten Jubel, um Anbetung und Dienst, wie Jesus das sagt, in Geist und Wahrheit. Aber der darf Jubel, der darf Freude, der darf diese Begeisterung beinhalten. Und wenn wir merken, dass da gar nichts oder wenig davon in deinem und meinem Leben vorhanden ist, dann ist es Zeit, vielleicht über diese zweite Versstrophe nachzudenken, nämlich drei Wahrheiten über Gott, die uns in diesem zweiten Strophe, Vers 3, in drei Aspekten genannt werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die Gott immer kleiner macht und den Mensch immer größer macht. Und das führt dazu, dass wirklich im Verständnis, im auch vielleicht unbewussten Verständnis oder Denken der Menschen, Gott immer kleiner wird und ich immer größer werde, bis ich fast wie Gott mich fühle. Und wo das herkommt, das wissen wir ja. Das ist kein guter Weg. Und deshalb beginnt diese erste Aufforderung mit einem Befehl wieder: Erkenne, dass der Herr Gott ist. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Eigentlich heißt es hier in diesem Verszeile so: Erkenne, dass der Herr, und dann kommt er wie ein Bindestrich, er ist Gott. Er ist Elohim. Und mit diesem Erkennen meint der Psalmist nicht nur reines intellektuelles Erkennen und Wissen. Es geht in diesem Begriff, den er verwendet, um echte Tiefe, und zwar auf auch Studium, aber auch auf Erfahrung und auf Begegnung begründete Einsicht und Erkenntnis, wer dieser Gott ist. Wir würden modern sagen, es geht um ein ganzheitliches Erkennen, nicht nur mit dem Intellekt, sondern mit all dem, was uns ausmacht, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unserem Sehen, mit unserem Erkennen. Und das möchte der Psalmist. Dazu ruft der Psalmist auf. Das befiehlt er eigentlich, dass wir genau das erkennen sollen. Nun, der direkte Zusammenhang sagt: Erkenne, dass der Herr Gott ist. Das war die spannende Auseinandersetzung oder die spannende Frage immer wieder für das Volk Israel. Wer ist ihr Gott im Vergleich zu den anderen Göttern? Nun, hier die Bestätigung: Er ist der Souveräne, der Absolute. Und das Zweite folgt zugleich, das so Erstaunliche dann ist, dass die zweite Verszeile in dieser Strophe heißt: Er hat uns gemacht. Wir sind sein. Und auch dieses "Er hat uns gemacht" wird verstärkt im hebräischen Text. Er hat uns gemacht, Bindestrich, er. Das wollte der Psalmist ganz sicherstellen, dass wir diese beiden Wahrheiten, einmal das der Herr, Yahweh, Gott ist, wirklich verstehen und mehr und mehr erfassen. Aber dass auch wir das verstehen: Wir sind sein Werk. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns geschaffen. Er. Wir reden also, könnte man sagen, von Gottes Identität und unserer Identität. Gottes Identität ist letztlich die eigentliche und letzte Realität, mit der wir es zu tun haben. Und Gottes Realität wird oder bestimmt unsere Realität. Und so ist es auch mit unserer Identität, wie wir uns als Menschen wahrnehmen, als Geschöpfe, als die, die von Gott geschaffen worden sind. Er ist wahrer Gott. Wir sind Geschöpfe. Wir sind von ihm wie abgeleitet, in seinem Bilde gemacht, um ihn zu ehren. Und das Dritte ist, wir sind sein Volk und Schafe seiner Weide. Und ich staune immer, das beeindruckt mich, das fesselt mich, wenn solche Wahrheiten in einem Satz zusammengestellt werden. Der ewige Gott und am Ende des Satzes steht Schafe seiner Weide. Dazwischen liegen mehrere tausend Jahre Geschichte Gottes mit uns Menschen. Dazwischen liegt auch dann das Kreuz, die Erlösung, die Befreiung, sodass wir zu Schafen seiner Herde werden durften. Welch ein Erkennen. Was können wir daraus lernen? Nebenbei, es ist interessant, dass von den unzähligen Tieren, die Gott geschaffen hat, wählt er das Schaf aus als Gleichnis für uns. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest. Jeder Landwirt weiß, dass Schafe nicht gerade die intelligentesten Tiere sind. Und wer das Blöken von Schafen kennt und sich vorstellt, Gott vergleicht mich mit einem Schaf, scheint Gott einen gewissen Sinn für Humor und Ironie zu haben. Aber was Schafe auszeichnet, was Schafe besonders macht, ist, dass sie ihrem Hirten folgen und nur ihrem Hirten folgen. Und so wie das eine Bild uns vielleicht etwas demütigt, dass wir als Schafe verglichen werden, so soll es uns doch auch herausfordern, genau ihm zu folgen, wie das Schafe eben tun. Nun, Jesaja schreibt in seinem Buch am Anfang schon, der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel erkennt seinen Gott nicht. Oder Hosea Kapitel 4, Vers 6, wo es heißt, dass aus Mangel an Erkenntnis Gottes geht mein Volk zugrunde. Wir sind herausgefordert, es ist eine Order Gottes, dass wir ihn erkennen sollen. Seid stille, Psalm 46, Vers 10, und erkennet, dass ich Gott bin. Und im Neuen Testament tönt das so, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und hier wird Leben und Erkennen zusammengebracht. Erkenne deinen Gott. Der Titel eines guten Buches. Die dritte Strophe, wir haben gesehen, wir werden aufgefordert in der ersten Strophe. In der zweiten Strophe finden wir die Begründung, warum wir überhaupt anbeten können, weil der Herr Gott ist, weil wir sein Werk sind, weil wir letztlich Schafe seiner Herde sind, zu ihm gehören. In der dritten Strophe finden wir wieder diese dreifache Aufforderung. Geht ein zu seinen Toren und Vorhöfen mit Danken. Das Wort in Vers 2, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, und Vers 4, geht ein zu seinen Toren mit Danken, ist dasselbe Wort. Deshalb auch schön finden diese beiden Verse zusammen. Es geht darum, zum Herrn zu kommen. Und das hat damals für das Volk bedeutet, das war weniger die Stiftshütte damals, vielleicht aber schon der Tempel. Und was heißt das? Es geht um den Ort der Anbetung. Es geht um Gemeinschaft. Es heißt eigentlich, tue das nicht allein. Geht, Mehrzahl, ein dorthin, wo der Herr angebetet werden will. Nämlich damals in der Stiftshütte, zuerst dann im Tempel und nun in dem Kreise der Ekklesia, in dem Kreise der Gemeinde, der Herausgerufenen, die sich zu ihm hin versammeln, um ihn anzubeten. Dankt ihm, heißt es, das Wort bedeutet Anerkennung, Bestätigung, Bekenntnis dessen, was über Gott richtig ist. Das erinnert uns an diesen Vers, den wir am Anfang, oder den wir vielleicht noch später lesen werden aus dem ersten Petrusbrief, dass wir aufgerufen sind, die Vortrefflichkeiten dessen zu verkünden, der uns berufen hat. Danken. Danken, indem wir das aussprechen, was wir als wahr und richtig, als einzigartig, als begeisternd über unseren Gott gelernt haben. Es geht also um den Inhalt der Anbetung, was du nun als Anbetung vor Gott aussprichst. Und Jesus möchte, dass wir im Geist und Wahrheit, das sind Synonyme, anbeten. Wir werden uns ernähren im Worte Gottes, mit der Wahrheit Gottes, um das, was wir davon verstanden haben, was wir da erfasst haben, in Dank und Anbetung vor ihm aussprechen. Und dann preist seinen Namen, wie schon erwähnt, dieser dritte Aspekt in dieser dritten Strophe, preist seinen Namen. Das Wort kommt von einem Knien, also wo die Ergebenheit auch körperlich ausgedrückt wird. Es geht also, man könnte sagen, um die Haltung der Anbetung, in was für einer Gesinnung wir vor den Herrn kommen und ihn anbeten. Was das für uns bedeutet, haben wir gelernt, den Herrn so anzubeten? Haben wir uns mit der Wahrheit Gottes, mit dieser zweiten Strophe, den Herrn zu erkennen, so beschäftigt, dass wir nun in Anbetung das aussprechen können, wovon wir von ihm ergriffen worden sind? Und wie ist unsere Gesinnung, wenn wir anbeten? Das Wort anbeten selber, sowohl im Hebräischen wie im Griechischen, heißt eigentlich unterwerfen, auf dem Boden liegen. Und wird verwendet für eine Situation, die eigentlich nur Tiere betrifft, wo wirklich diese völlige Unterwerfung zum Ausdruck kommt. Und das ist eine gute Haltung. Wenn wir das erkennen, er ist Gott und wir sind Menschen. Er ist allein wahrhaftig. Wir sind aber durch seine Gnade sein Werk. Und deshalb dürfen wir uns beugen, dürfen wir uns neigen, dürfen wir wie niederknien vor ihm und ihm unseren Dank und unsere Anbetung bringen. Und dann noch zum Schluss die vierte Strophe, Vers 5, drei Wahrheiten wieder über Gott. Es heißt dort, denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Der Herr ist gut, beachte das Denn. Hier wird von Vers 4 direkt zu Vers 5 mit einem Denn übergeleitet. Der Herr ist gut. Wir haben in Vers 3 gesehen, dass wir dort Gottes Allmacht, Autorität und Souveränität sehen. Er ist Gott, er ist Schöpfer, wir sind Menschen. Vers 5 zeigt uns, warum das eine gute Nachricht ist. Er ist gut, er ist gnädig, er ist treu. Und das nicht nur kurz oder hier und da, sondern immer. Vielleicht hat sich der Psalmist erinnert an die vielen Erweise, dass Gott gut ist. Auf jeder Seite, die wir im Alten Testament lesen, sie atmet eigentlich davon, dass Gott gut ist. Mit welcher Güte hat Gott sein Volk über Jahrhunderte getragen? War er ihm gnädig und ist treu zu seinen Verheißungen gestanden? Und da, wo wir vielleicht angesichts mancher Tragik und Sünde in unserem Leben eher verzweifeln, auch an der Treue oder an der Güte Gottes, haben wir die feste Zusage der Schrift, dass Gott alles nicht nur zum Guten, sondern zum Besten wenden wird. Seine Gnade währt ewig. Was ist Gnade, wenn nicht die bedingungslose, unverbrüchliche Liebe, diese unverbrüchliche Loyalität Gottes zu seinem Volk, die Barmherzigkeit und die Güte Gottes für die Seinen. Es gibt, schreibt ein Ausleger, wahrscheinlich kein bedeutenderes hebräisches Wort als das Wort, das hier für Gnade verwendet wird. Es wird ca. 250 Mal im Alten Testament verwendet und zählt zu den wichtigsten theologischen Begriffen. Gnade, die keine Gegenleistung erfordert. Gnade, die loyal ist, die treu ist, die unverbrüchlich ist. Liebe, die sich nicht erschüttern lässt. Und so liebt Gott uns Menschen. Und deshalb gibt es das Kreuz. Deshalb sandte er seinen Sohn, damit keiner verloren gehen muss, sondern alle so schlicht und einfach durch den Glauben an diese Gnade zum Leben kommen dürfen. Und auch wenn du schon lange gläubig bist und wie ich einige Jahre schon den Weg gehe, ich möchte nicht müde werden, über die Güte Gottes und über die Gnade Gottes jeden Tag nachzudenken. Auch wenn ich sie schon hunderte, tausende Male gehört habe. Und Gott gebe, dass mich allein das Lesen eines solchen Verses immer noch zutiefst erschüttert, wenn ich mich konfrontiert sehe mit dieser Art von Gnade, die er für die Seinen, wie auch für mich, für jeden von uns hat. Gnade heißt, etwas stimmt nicht, sonst bräuchten wir keine Gnade. Und Gnade wird lebendig und deutlich angesichts des Kreuzes, auf dem unser Herr sein Leben für uns gegeben hat. Und das ist auch letztlich eine gute, gesunde Beurteilung unseres Zustandes vor Gott. Wir brauchen den Herrn. Wir sind gefallene Menschen. Auch wenn wir schon lange den Weg gehen, werden wir merken, dass wir immer noch Neigungen und Dinge in uns haben, über die wir oft verzweifeln, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu. Wo wir frustriert sind, dass der Weg der Heiligung so langsam und so mühsam ist, anscheinend oder offensichtlich für uns. Und sich manche Gewohnheiten, die aus unserem alten Leben kommen, immer noch so zäh und so beharrlich sich in unserem Leben zeigen. Und dann ist es aber gut zu wissen, nicht im Sinne einer billigen Gnade, ganz im Gegenteil, sondern in dem, dass Gnade ist, was sie ist, dass die Gnade Gottes unverbrüchlich ist. Dass seine Loyalität zu uns nicht erschüttert werden kann. Und wie sollte das uns beschämen, beeindrucken und genau dorthin führen, dass wir ihn anbeten. Seine Treue, das letzte in diesen drei Begriffen, seine Treue. Was ist Treue, wenn nicht die unumstößliche Zusage Gottes, seine Gnade niemals enden zu lassen? Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Wahrhaftigkeit in Bezug auf das, was er uns in seiner Gnade gegeben hat. Ist dir bewusst, ist mir bewusst, wie weit Gottes Güte, Gnade und Treue damals ging schon und jeden Tag mit mir geht. Und diese Güte, diese Gnade, diese Treue, das ist der Stoff für Anbetung unseres Herrn, dass wir ihn erheben, dass wir ihm ergeben sind und dass wir ihn in dieser positiven Ehrfurcht als Gott, als Jahwe, als Elohim anerkennen. Zum Schluss. Wir haben gesehen, erste Strophe, drei Aufforderungen, Gott mit Freude und Begeisterung anzubeten und ihm so zu dienen. Man könnte jetzt noch vieles sagen über die Verbindung zwischen Anbetung und Dienst, aber mich spricht das an mit Freude, mit Begeisterung, weil wir doch etwas von der Einzigartigkeit Gottes und seiner Gnade gesehen haben. Dann drei Begründungen, die uns der Psalmist gibt in Vers 3, nämlich drei Wahrheiten über Gott. Der Herr ist Gott, wir sind von ihm geschaffen, wir sind letztlich sein Volk, Schafe seiner Weide. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt anbeten können. Dann drei Aufforderungen, das Kommen oder das Eingehen, das Danken, das Preisen, wieder mit dieser Freude, mit dieser Begeisterung. Und dann die vierte Strophe, drei Wahrheiten über Gott. Er ist gut, er ist gnädig und er ist treu. Und wenn wir diese Pädagogik oder diese Erziehung Gottes annehmen, dieses Ziehen auch auf uns darauf einlassen, dann gebe Gott, dass wir mehr und mehr wirklich etwas zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade werden, bleiben und mehr darin wachsen. Darum geht es, Gott Dank opfern, um ihn zu ehren. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für uns alle hier. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein Wort und besonders auch für diesen Psalm, der uns so eindrücklich dein Anliegen und dein Wunsch, deine Order für uns zum Ausdruck bringt. Wir danken dir so sehr für diese große Erlösung und der Rettung, die du geschaffen hast. Du hast deinen Sohn gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern zum Leben, zum Frieden, zu dieser Gnade kommt. Und da dürfen wir uns tief vor dir beugen und anerkennen und sagen, ja, du bist unser Gott. Und wir dürfen durch deine Gnade deine Kinder sein. Wir dürfen dein Volk sein. Wir dürfen wie damals Schafe deiner Weide sein. Wir dürfen uns freuen an dem, was wir auf dieser Weide auch finden. Und Vater, wir beten, dass wir auch durch diesen Psalm, durch dein Wort, durch deine Zusagen, durch das, dass du uns auch in diesem Psalm so deine Einzigartigkeit und deine Gnade zeigst, wie im Glauben zu dir hin wachsen. Und dort, wo ja, Herr, Menschen sind, die dich noch nicht angenommen haben, beten wir, dass du sie zum Glauben führst, dass du ihnen deine Gnade groß machst und dass sie erkennen, du bist wahrhaftig Gott. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass wir uns hier so frei versammeln dürfen, dass wir das Vorrecht haben, dein Wort auszulegen, dein Wort zu lesen, darüber nachzudenken, das auch einander mitzuteilen. Dinge, die in anderen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich sind. Wir dürfen dir singen, wir dürfen dich preisen, wir dürfen das tun, was dieser Psalm, wozu uns dieser Psalm auffordert, nämlich dir zuzujauchzen, dir mit Freude zu dienen und dich anzubeten. Und wir danken dir für die Wahrheit deiner Gnade, die Wahrheit deiner Güte, die Wahrheit deiner Treue. Wir beten, dass das uns begleitet, dass das uns prägt, dass das unser Leben mehr und mehr durchdringt und durchwirkt, sodass, ja Herr, wir wirklich etwas werden zum Lobe der Herrlichkeit deiner Gnade. Wir danken dir für dein tägliches Versorgen. Wir danken dir für deine Bewahrung, die wir bis hierher erfahren haben. Wir danken dir für deine Hilfe, für deinen Trost, für die Ermahnung und für die Zurechtbringen, die du uns jeden Tag, jeden Moment zuteil werden lässt. Wir danken dir, dass dein Wort, dein Werk in unserem Leben, in unser aller Leben tun wird. Da können wir nur, Herr, uns beugen vor dir und staunen. Herr, wir bitten, dass du uns segnest, dass du uns auch in dieser kommenden Woche begleitest, dass du uns führst und dass du uns trägst. Du weißt um all das, was auch in dieser nächsten Woche wieder ansteht. Danke, dass du dabei bist. Wir bitten, Herr, dass du Wollen und Gelingen schenkst, gerade wenn es, ja, Herr, darum geht, dass wir Anbetung und gelebten Dienst leben, wenn wir herausgefordert sind, mit Freude dir nachzufolgen. Danke, dass du Wollen und Gelingen schenkst. Wir bitten um dein Wirken, dass wir an deiner Hand bleiben, dass wir die Gemeinschaft mit dir nicht verlassen, dass wir uns Raum und Zeit nehmen, um stille zu werden vor dir, aber auch Raum und Zeit, um dann vielleicht allein oder mit anderen dich zu preisen, dir zuzujubeln und unseren Dank vor dir Ausdruck geben. Wir danken dir, dass wir in deiner Hand sind. Wir danken dir, dass wir in den besten Händen sind und dass wir von dir getragen und bewahrt werden. Herr, segne uns. Amen.